Jeden Tag passiert was, entweder bei Lehrern oder bei Schülern oder bei beiden, oder Leute streiten sich. Ne? Und damit komme ich nicht so gut zurecht. Ne? Also wenn man nicht weiß, was passiert, wenn man nicht planen kann, einigermaßen. Ne? Also deswegen finde ich übrigens an der
Das
Uni
finde ich
arbeiten so
genau.
geil. Ich
Ach,
mache Pläne
sehr.
gerade, ich mache Pläne gerade so für die nächsten 8 Monate. Und die Pläne kann man echt ganz gut machen. So, ne? Also im Ministerium ging das gar nicht und an der Schule ging das kaum. Also selbst das, was ich als positiv beschreibe, ist zu negativ, zu belastend, als dass man so in dem Job alt und glücklich wird.
Herzlich willkommen zu Life After Lehramt, dem Podcast, in dem du als Lehrer auf der Suche nach mehr als Schule wertvolle Impulse zum Berufswechsel und zur Gründung eines eigenen Business bekommst. Und zwar von den Menschen, die den Weg aus dem Lehrberuf selbst gegangen sind. Ich bin Isabel Probst, ehemalige Studienrätin und heute Expertin, Beraterin und Coach für den beruflichen Kurswechsel von Menschen mit Lehramtshintergrund. Denn Überraschung! Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben, es ist Ende Juni 22 und ich weiß, viele von euch haben einen sehr, sehr heftigen Schuljahresendmarathon bereits hinter sich, manche stecken noch mittendrin und einige wenige haben es auch schon in die Sommerferien geschafft. Auch wir rotieren gerade noch, bevor wir uns im August in den wohlverdienten Sommerurlaub verabschieden. Gerade wird bei uns an allen Ecken und Enden gewerkelt, denn nach der Sommerpause startet im September unser schulfrei Campus. Campus klingt groß und das klingt auch interaktiv und genau das ist es. Ab Herbst 22 kannst du dich bei uns nämlich sozusagen einschreiben ins Hauptfach Schulfreiheit mit verschiedenen Lernpfaden zum Thema Neuorientierung, Bewerbung, Business, Nebentätigkeit, ganz tollen Gastdozentinnen und Dozenten und natürlich mit vielen Austausch- und Wachstumsmöglichkeiten gemeinsam mit gleichgesinnten Schulfrei Kommilitoninnen und Kommilitonen aus ganz Deutschland. So ein bisschen wie eine Fernuni, darfst du dir das vorstellen. Und das ganze Team platzt schon vor Vorfreude. Wenn dich das interessiert, dann klicke auf den Link zum Campus in den Shownotes oder besuche direkt unsere Homepage isabelprobst.de. Da bekommst du bereits einen ersten Eindruck und du kannst dir noch bis Ende August den Early Bird Tarif für ein Semester sozusagen sichern. Ab September ist dann der Einstieg laufend zum Normaltarif möglich. Uni und Campus, das ist eigentlich auch direkt unser Stichwort für meinen heutigen Gast. Und das ist Professor Dr. Aladin El-Mafalani von der Universität Osnabrück. Ich bin leider erst sehr spät bewusst auf Aladin gestoßen. Er war nämlich Anfang des Jahres bei Markus Lanz zu Gast und ich war so begeistert, dass ich ab dann alles inhaliert habe, was ich von ihm zu lesen und zu hören bekommen habe. Wir haben uns in der Podcast-Folge auf das Du als Ansprache geeinigt. Augenöffnend für mich war vor allen Dingen sein Buch Mythos Bildung, aber auch das Integrationsparadox sowie viele, viele Podcasts. Aladin hat nämlich ein Talent dafür, sein hochkomplexes Fachwissen so in verständlichen Zusammenhängen zu präsentieren, dass man auch als studierter Pädagoge, Pädagogin hier einen ganz neuen Blickwinkel auf gesellschaftliche und Bildungszusammenhänge gewinnen kann. Und mit Freude habe ich festgestellt, dass Aladin privat viele Jahre Schlagzeuger einer Punkband war, Punk durch und durch und auch sonst gerne einen unkonventionellen Blick auf die Dinge eröffnet. Er ist in diesem Podcast genau richtig am Platz, denn Professor El-Mafalani war Berufsschullehrer, bevor es ihn dann mit einem Zwischenspiel am Ministerium in NRW gänzlich an die Uni zog. In unserem Gespräch wandern wir somit auch durch die verschiedenen Rollen und Blickwinkel, die Aladin auf das Bildungssystem einnimmt, auf seine Zeit als Lehrer und warum ihn da ein chronisch schlechtes Gewissen plagte. Wir sprechen aber natürlich auch über das Phänomen Lehrerausstieg durch seine soziologische Fachbrille gesehen, über den Status quo und über notwendige Veränderungen des Bildungssystems, aber auch über Schule in der Corona-Krise und in der Ukraine-Krise, die uns zukünftig noch vor große Herausforderungen im Bildungssystem stellen wird. Unser Gespräch haben wir Ende April geführt. Das war genau 2 Monate nach dem Überfall auf die Ukraine, der aktuell noch andauert. Und auch kurz nach der Aufhebung vieler Corona-Maßnahmen im öffentlichen Raum. Für mich mal wieder ein absolutes Gesprächshighlight von der ersten bis zur letzten Minute. Ganz viel Spaß damit. Ich begrüße heute bei Live After Lehramt einen Mann, dessen Lebenslauf so viele Erfahrungen und Blickwinkel auf das Bildungssystem vereint, dass mich seine Sichtweise auf unser Thema Lehrer in der Krise, Lehrerkündigung ganz brennend interessiert. Und spätestens nach der Lektüre deines Buches Mythos Bildung war mir klar, ich hätte dich extrem gerne hier als Gesprächspartner. Umso größeren Dank an dich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Professor Dr. Aladin Elmafalani.
Ich freue mich, da zu sein.
Ich habe gerade gesagt, du vereinst so viele Perspektiven und das würde ich gerne mit dir anfangs einmal aufdröseln. Also du hast natürlich das Schulsystem, wie wir alle als Schüler kennengelernt, als Studierender auch. Du warst aber eben auch Lehrkraft. Das bringt dich oder das prädestiniert dich natürlich für diesen Podcast, Berufsschullehrkraft. Du kennst aber natürlich auch insbesondere das Hochschulwesen. Du bist heute Hochschullehrer, nämlich mit einem Lehrstuhl für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Du warst aber auch Ministerialbeamter. Du bist Bildungsforscher und du kennst das System auch aus der Perspektive als Vater. Also du kennst nicht nur 2 Seiten der Medaille, sondern du kennst ungefähr 10. Was ich mich gefragt habe, du hast ja Street Credibility in multiplen Bereichen dadurch. Mhm. Hast du das Gefühl, das bringt dich in eine Situation, wo du eine größere Freiheit hast, bestimmten Interessensgruppen auch mit Argumenten oder mit Thesen auf die Füße zu treten und man erlaubt dir das, weil man sagt, ja, okay, der kennt sich aus. Also gibt dir das einen Vorschuss?
Ohne Ende, außer in der Wissenschaft, da ist der einzige Vorteil, dass man sich in bestimmte Sachen hineinversetzen kann und die Bildungsforscher, die selber nicht in der Schule gearbeitet haben, die meisten haben Referendariat, also viele haben Referendariat gemacht oder Lehramt studiert, also pädagogische Bezüge haben die natürlich, aber ich finde, also ich habe auch erst ich habe 6 Jahre im Schuldienst gearbeitet und erst so das 6. Jahr habe ich so am meisten gecheckt, dass so bestimmte Dinge sich nicht ändern und bestimmte Dinge also auch wirklich so strukturell sind und so weiter. Also nur weil man 2, 3 Jahre im Schuldienst war, hat man noch nicht so richtig die Erfahrung. Ich hatte nach 6 Jahren schon einiges und ich glaube, man braucht schon eher 10 Jahre, um das so richtig zu überblicken. Ich weiß gar nicht, wie lange du im Schuljahr warst.
Aber ja, knapp 8.
Ja. Ja, und 8 reicht wahrscheinlich. Normal hätte ich jetzt gesagt, irgendwie sowas zwischen 8 und 10 sollte man aushalten, wenn man einen richtigen Einblick haben will. Aber wenn man unzufrieden ist, ist man unzufrieden. Dann braucht man nichts aushalten. Ich bin zum Beispiel nicht gegangen, weil ich extrem unzufrieden war, sondern weil ich mich einfach für die Forschung zu Schule und zu Bildung mehr interessiert habe und dementsprechend. Aber also jetzt nochmal zurück, in der Wissenschaft bringt dir das gar nichts, dass du das aus verschiedenen Perspektiven weißt, aber das bringt dir schon was, weil ich auch deshalb wissenschaftlich so wirklich so schnell Karriere gemacht habe, weil ich da durch meine Erfahrungen, und zwar viele Erfahrungen, noch ein paar spezielle, die über das hinausgehen, was du jetzt gesagt hast, aber dadurch habe ich Fragen gestellt, die andere nicht gestellt haben. Also ich habe nicht irgendwas gemacht, was schon 100-mal gemacht wurde, sondern wirklich so Lücken gefunden, relevante Lücken, und das hat das dann beschleunigt. Bei allen anderen habe ich noch nie erlebt, dass irgendwer irgendwas in Frage stellt, also nicht einmal Politiker oder auch Ministerialbeamte und so weiter, weil jetzt wirklich mittlerweile jeder mitbekommt, dass ich überall war. Und was ich ja ganz cool finde, ist, dass ich überall war und überall sehr erfolgreich gegangen bin. Und das ist so, du hast gerade vergessen noch zu erwähnen, das ist für Bildungssystem gar nicht so verkehrt, berufliche Bildung, Fachhochschule, also Berufsschule, Fachhochschule und Universität, also alles, was es so nach der Schule gibt, nach der allgemeinbildenden Schule gibt, habe ich also auch komplett institutionell und alles mehrjährig, also 6 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 6 Jahre, 5 im 4. Jahr gemacht. Also wirklich intensiv und nie bin ich rausgeflogen, immer bin ich freiwillig gegangen, immer wollte man, dass ich doch bleibe und so weiter. Von daher ist es tatsächlich so, dass überall, also auch wenn ich vor Lehrkräften, vor Schulleitern, vor Leuten aus Ministerien, vor Politikern rede, kann man kritisch diskutieren, aber dass irgendwer sagt, sie verstehen gar nicht, wovon wir reden und so weiter, ist mir noch nie passiert.
Ja, ich habe gedacht, so in verschiedenen Podcasts hat man gehört, du sprichst von deiner Tochter, die muss mittlerweile aus der Schule wahrscheinlich raus sein in ihrem Alter.
Ja.
Ich habe auch eine Tochter, die wird nächstes Jahr eingeschult. Und ich habe mir überlegt, oh, wie ist das für mich, wenn ich jetzt mit ihr das Schulsystem nochmal erlebe? Diese Erfahrung hast du ja schon gemacht, ne? Und wenn ich jetzt die Lehrkraft bin von der Tochter von Herrn Elmar Falani, oh Gott, und du sitzt beim Elternsprechtag bei mir, dann hätte ich tierisch Angst vor dir, dass du Dinge siehst und auch ganz berechtigt monierst, die, ja, wo du mich bei Schwächen ertappst oder wie hast du das als Vater erlebt, das Schulsystem und auch das Verhältnis zu den Lehrkräften?
Also ich habe ganz viele Probleme so gesehen, Sachen, die nicht in Ordnung sind, aber ich habe halt auch nachvollzogen, dass es jetzt nicht hilft, den Lehrkräften extrem Druck zu machen oder so, ne? Und dazu muss man sagen, ich habe erlebt, dass alleine nur die 20 Jahre, die zwischen meiner Schulzeit und der Schulzeit meiner Tochter lagen, waren es 20 Jahre, ja, so ungefähr. Ich habe sie mit 24 bekommen, also ungefähr 20 Jahre dazwischen, zwischen meiner Einschulung und ihrer Einschulung, dass da echt vieles besser geworden ist. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, oder ja, ich bin überhaupt nicht sicher, ob das für Lehrkräfte besser geworden ist, aber für die Kinder ist es besser geworden. Das habe ich richtig wahrgenommen, auch so. Und trotzdem habe ich total viele Probleme gesehen und ehrlicherweise habe ich die nicht angesprochen. Also wenn was so richtig in die falsche Richtung geht, so wirklich, dass man sich richtig Sorgen machen muss, hätte ich schon was gesagt. Aber ich bin jetzt echt nicht empfindlich, wenn was nicht optimal läuft. Aber mein Gott, so ist es halt manchmal, dann erwähne ich das nicht sofort. Und dazu muss man sagen, meine Tochter fand es unglaublich nervig. Die ist jetzt im vierten Semester. Die fand zwei Sachen total nervig. Einmal, dass alle ihre Lehrkräfte mich kannten, und zwar nicht nur als ihren Vater, sondern auch als jemand, der Bücher schreibt und so weiter. Und zum Zweiten, aber das war nur zwischenzeitlich in der Mittelstufe, war einer meiner echt guten Studienkollegen, Kommilitonen, ihr Klassenlehrer. Und da hat man natürlich eine ganz andere Ebene, über Dinge zu reden. Und ansonsten hatte sie, glaube ich, eine ganz anständige, aus ihrer Sicht auch ganz gute Schulzeit. Natürlich mit dem Corona-Abi, also im ersten Lockdown hat sie Abi gemacht. Das war jetzt nicht so toll, aber ansonsten war das ganz gut. Ich glaube, das Problem ist für ein Mädchen oder wenn sie ein Junge wäre, der in den Verhältnissen aufwächst, kein großes Problem. Also Lehrkräfte haben ein Problem, und zwar sehr breit, und Kinder und Jugendliche haben ein Problem unter gewissen Umständen. Und das würde ich so sehen, ja.
Ja, womit du dich ja ausgiebig in deinen Büchern auch im Integrationsparadox auseinandersetzt, ne?
Ja.
Genau. Du hast mal gesagt, du hast in deinem Leben so die Eigenheit beobachtet, dass du dich immer besonders vertieft mit dem auseinandergesetzt hast, was du extrem scheiße fandest. Wie ist das einzuordnen mit deinem Lehramtsstudium? Du hast ja Wirtschaftswissenschaften, Politikwissenschaften, VWL, Pädagogik auf Lehramt studiert. Ist das aus einer Motivation heraus, dass du diese Thematik und Schule scheiße fandest? Oder?
Ja, also ich fand Schule selber als Schüler richtig schlimm. Also nee, Schule fand ich nicht schlimm, ich fand Unterricht schlimm. Also das, was die Lehrkräfte gemacht haben, war nicht schlimm. Zur Schule zu gehen war nicht verkehrt, aber der Unterricht störte. Und ich habe es wirklich als eine total krasse Zwangsveranstaltung erlebt. Und übrigens, ich konnte das damals überhaupt nicht einordnen. Bin ich überfordert? Bin ich unterfordert? Ich habe gar nicht geglaubt, dass ich überfordert bin. Und war mir aber auch nicht sicher, bin ich unterfordert? Ich fand es einfach nur scheiße. Einfach nur richtig schrecklich, weil man auch... und deswegen finde ich auch das, was ich bei meiner Tochter erlebt habe, ist so viel besser gewesen als bei mir. Man hat meinen Lehrkräften damals... man hat bei denen wahrgenommen, dass die gar keinen Bock haben. Man hat auch wahrgenommen, dass die weder Bock haben, da die Tafel voll zu schreiben, noch haben die Bock, mit uns zu reden, noch haben die Bock, was über sich zu erzählen. Die haben auch gar nichts Bock. Ne? Also wirklich, das waren die Hälfte der Lehrkräfte. Und tragischerweise waren das auch noch häufig die Lehrkräfte, die eigentlich irgendein Fach unterrichten, was mich grundsätzlich interessieren würde. Und so, also ich habe, das war ein großes Problem. Und dann habe ich Schule als totale Zwangsveranstaltung erlebt. Das liegt aber auch ein bisschen an mir, weil ich brauche total viel Freiheiten. Deswegen, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, wann ich Jobs wechsle, wenn ich das Gefühl habe, so die Freiheiten. Ich brauche ein bisschen mehr so Spielraum und so weiter. Und deshalb, ich habe Lehramt studiert, nur weil ich so schlechte Erfahrung hatte. Und was ich auf Lehramt studiert habe, also ich bin damals, wir sind ja Ende der 90er Jahre, ich war sowas von in der kapitalismuskritischen und Antiglobalisierungsbewegung auch immer auf Demos international unterwegs.
Ja, du warst Punk, ne?
Also schon sehr punkig. Und ich habe den Kapitalismus studiert. Ich habe BWL und VWL studiert und erst später kam Politikwissenschaft und Pädagogik dazu. Also auch die Fachwahl hatte damit zu tun, dass ich das scheiße. Und noch ein bisschen davor, noch ein bisschen vorm Studium. Ich bin also nur umgeben gewesen damals, also nach der Schulzeit oder in der Schulzeit auch, mit so Leuten, die sich selbst als Pazifisten gesehen haben. Und ich selber habe mich nie so als radikalen Pazifisten erlebt. Kann man, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn die eigenen Eltern Krieg erlebt haben und sich verteidigen mussten und so weiter. Ne? Mhm. Und deswegen hier sind, kann man nicht so rosarot sagen, nee, nie Waffen ein und so weiter. Aber ich war schon immer bei allen möglichen Demos, aber ich war sogar, das kann man da gar nicht, sollte man gar nicht so laut sagen, ich war bei jahrelang jeden Winter, also immer Anfang des Jahres, was vor kurzem auch wieder war, bei der Münchner Sicherheitskonferenz und demonstriert einfach gegen die NATO, fertig. Ne? War ich mal dabei, aber ohne, dass es so, ne, also ohne, dass es jetzt so richtig, richtig Pazifismus wäre, aber trotzdem habe ich Wehrdienst gemacht. Als einziger von allen meinen Klicken, auch der größere Freundeskreis, keiner ist zur Bundeswehr gegangen. Und ich habe das gemacht, obwohl ich es scheiße fand, nee, weil ich es scheiße fand. Und dann gab es noch eine Segnung und das ist etwas, was weshalb ich zumindest Soziologe geworden bin, nämlich, dass ich vom Kreiswehrersatzamt Recklinghausen nach Sachsen-Anhalt geschickt wurde, um meinen Wehrdienst dort zu machen. Und das in den 90er Jahren, also ich war im Prinzip bei der Nationalen Volksarmee, die umbenannt wurde in Bundeswehr, aber eigentlich überall stand noch NVA dran. Mhm. Die Soldaten waren alles alte NVA-Soldaten, die Unteroffiziere, nur der Offizier, nur der Staffelchef und ein paar Wehrdienstleisten. Also von oben und unten kam der Westen und die ostdeutschen NVA-Soldaten wurden sozusagen gesandwiched. Das war eine total krasse Erfahrung. Das war eine der krassesten Erfahrungen überhaupt. Und also das fehlte jetzt gerade noch, also in einer Migrantenfamilie aufwachsen, Schule total stimmen zu finden, zur Bundeswehr zu gehen und dann Ostdeutschland und das Gefühl haben, dass diese Ostdeutschen sind gar keine Deutschen. Und übrigens in Ostdeutschland wurde ich auch das erste Mal als Deutscher bezeichnet, aber als scheiß Wessi. Also keiner hat in mir einen Ausländer gesehen, sondern ein scheiß Wessi, ein besser Wessi. Und dann das Studium. Und übrigens überall, alles, was ich gemacht habe, worauf ich keinen Bock hatte, fand ich total spannend. Ich hätte fast in Volkswirtschaftslehre dann auch promoviert. Ich habe bei der Bundeswehr sogar verlängert, freiwillig. Fand das sehr interessant. War jetzt in keiner krassen Kampfeinheit, aber fand das sehr interessant. Und dann bin ich Lehrer geworden und fand es voll gut. Also ich fand den Job echt gut. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin da nicht vor geflohen. Ich hätte auch, wenn ich an der Uni keine Karriere gemacht hätte, wäre ich halt Lehrer geblieben. Wäre ich überhaupt kein trauriger Mensch gewesen. Das aber das erste Mal, dass ich etwas gemacht habe, nicht weil ich es scheiße finde, war der Wechsel zur Hochschule. Weil also Forschung zu betreiben und zwar auch noch mir auszusuchen, was für ein Thema. Das war das erste Mal, das habe ich auch bei meiner Antrittsvorlesung erzählt, dass ich gerade das erste Mal etwas beginne, was ich nicht scheiße finde. Und ich bin gerade voll aufgeregt.
Sehr schön. Ich habe das, dankenswerterweise steht das bei der Uni Osnabrück sehr, sehr ausführlich, dein Lebenslauf. Darum kann man so ein bisschen die Jahreszahlen verorten. 2010 hast du noch ein Diplom in Arbeitswissenschaften nachgeschoben und dann auch schon sehr bald promoviert in Soziologie. Und das muss ja dann neben dem Lehrberuf passiert sein, ne? Erste Frage, krass, wie hast du das hingekriegt? Und zweite Frage, wenn man das REF gemacht hat, ich denke, dann steht bei vielen Lehrkräften erstmal so die Zeichen auf Ankommen und bloß nicht noch weiter sich an irgendwelchen Fronten verausgaben, sondern erstmal ne, die Lehrerrolle ausfüllen. Wann war das für dich klar, dass es an der Hochschule weitergeht?
Also ich habe die ganze Zeit so Lehraufträge gemacht an der Uni. Allerdings, wenn ich es richtig erinnere, nur in Lehramtsstudiengängen. Ja, aber ja, die ganze Zeit. Und ich hatte permanent auch noch Kontakt zu Leuten an der Uni. Und Klaus-Peter Strohmeier, bei dem ich dann nachher auch promoviert habe, der Familiensoziologe und Stadt- und Regionalforscher, der hat sehr oft gesagt, dass ich es eigentlich machen sollte und das bei ihm machen könnte und so weiter. Und ich hatte mehrmals Angebote so für Stellen und wollte aber nicht, wo man jetzt Beamter ist. Ist ja auch echt ein Problem, das aufzugeben. Das heißt, es ist eine interessante Botschaft. Ich bin seit dem Ende des Studiums Beamter auf Probe, Beamter auf Widerruf oder andersrum, Beamter auf Lebenszeit und durchgehend auch Beamter auf Lebenszeit. Ich bin Beamter auf Lebenszeit am Berufskolleg Aalen geworden. Dann wurde ich nur praktisch, habe ich nur gewechselt zur RV Münster, durchgehend Beamter auf Lebenszeit. Dann bin ich nach Düsseldorf zum Ministerium, weiterhin Beamter auf Lebenszeit. Und jetzt habe ich das Bundesland gewechselt. Das ist ein bisschen kompliziert übrigens. Vom NRW-Beamten zum niedersächsischen Beamten in Osnabrück. Das war echt kompliziert. Also was heißt kompliziert? Das darf man auch nicht sagen, aber es war echt viel Papierkram. Aber alles möglich. Jeder Wechsel in Deutschland verursacht Papierkram. Deswegen sollte man jetzt darüber nicht meckern. Das war sozusagen der Rahmen. Ich wollte verbeamtet bleiben und das dann trotzdem machen. Und deswegen habe ich es aber dann langsamer, als ich es sonst gemacht hätte. Ist nämlich ein kleiner Betrug, wenn man sagt, ich habe nur 3 Jahre für die Doktorarbeit gebraucht. Es ist ein bisschen Betrug und trotzdem die Wahrheit. Weil von Anmeldung bis Abgabe, bis Ende war 3 Jahre. Aber ich habe natürlich vor der Anmeldung schon ein paar Jahre daran gearbeitet. Okay. Also es war wirklich, so wie das ist, ich habe praktisch die ganze Zeit Vollzeit als Lehrer gearbeitet im Schuldienst. Und weil meine Tochter schon geboren war, ich bin ja schon als Student Vater geworden, und sie ging in Dortmund zur Schule, konnte man nicht aus Dortmund wegziehen. Und dann musste ich immer von Dortmund nach Aalen pendeln. Ist jetzt auch nicht so weltbewegend weit, aber hat auch echt Zeit gekostet. Und dann noch dabei promovieren nebenbei, es hat halt echt lang gedauert. Und deshalb, ich habe, wenn man das anguckt, war halt langsam, in aller Ruhe. Und es ging Bildungsbenachteiligung in meiner Doktorarbeit. Das heißt, es war jetzt nicht so weit weg. Ich habe sehr freiwillig dann den Bereich benachteiligten Förderung, nenne ich es jetzt mal, in der Berufsschule, also all diese Vollzeitstudiengänge von Menschen, die im allgemeinen Schulsystem keine oder nicht ausreichende Qualifikationen erworben haben, also Abschlüsse erworben haben, die das dann danach geholt haben. Das habe ich sozusagen zwischenzeitlich sogar geleitet, kommissarisch den Bereich. Und das war sehr nah an dem dran, was ich geforscht habe. Es war zwar trotzdem anstrengend und waren eigentlich 2 Jobs, aber es hat mir beides Spaß gemacht. Das ist halt echt so die entscheidende Sache. Viele sprechen darüber, eine Doktorarbeit zu schreiben, als wäre es anstrengend. Das ist dann oft so, aber dann heißt das auch, dass vielleicht es nicht vergnügungssteuerpflichtig wird, an der Uni zu arbeiten. Ich hatte richtig Spaß an der Doktorarbeit. Also richtig Spaß, es war anstrengend und hat total viel Freude bereitet und das Gleiche im Schuldienst. Also ich habe das als total coole Zeit erlebt und trotzdem, ich hatte Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall in der Zeit und so weiter. Also es war auch echt anstrengend. Aber anstrengend und es hat total wirklich, ich habe es sehr als Bereicherung erlebt, auch beides zu machen.
Welche Bildungsgänge hast du unterrichtet am Berufskolleg?
Damals gab es einen, gibt es nicht mehr, JOA, Jugendliche ohne Abschluss. Okay. Und Berufsgrundschuljahr, Berufsvorbereitungsjahr, alles so bis zur Handelsschule. Das war das, worauf ich mich spezialisiert habe. Aber ich habe auch bis zum beruflichen Gymnasium, also Wirtschaftsgymnasium, höhere Handelsschule, auch die Abendschule, Berufsfachschule und so. Ich habe alles unterrichtet, auch Industriekaufleute, Bürokaufleute und was ist alles, also alle Bildungsgänge, die es an der Schule gibt, und das waren echt einige, habe ich gemacht. Und ich habe übrigens auch für ein halbes Jahr an einer Sonderschule vertreten. Ich habe auch so eine Zusatzausbildung für Sonderpädagogik gemacht. Also ich bin kein ausgebildeter Sonderschullehrer oder Förderschullehrer, aber ich habe so eine Zusatzqualifikation gemacht, weil natürlich viele dieser Schüler dann an die Hochschule kamen. Und dann war halt so die Frage, wer das an der Berufsschule macht. Und ich habe bei sowas immer gerne aufgezeigt. Viele wollen das nicht. Ich finde das total, wirklich total interessant und habe das gemacht. Und übrigens bei sowas wie einer Sonder- oder förderpädagogischen Zusatzausbildung, die ja wirklich mehrjährig war, es hat auch total, war total wirklich beeindruckend. Auch so, was ich vorher gar nicht gemacht habe. Ich musste ja auch Unterricht geben an Förderschulen und habe dann halt auch, als das echt gut geklappt hat und auch die Schule, weil ich das gemacht habe und da ist ein Lehrer ausgefallen, dann habe ich da halt zwischenzeitlich vertreten, ein paar Stündchen. Jetzt sind wir vom Thema abgekommen.
Ja, das macht gar nichts. Ich hab ja in die Tiefe gefragt. Du bist so ein paar Jährchen älter als ich, aber trotzdem waren wir gleichzeitig ungefähr im Ref und so. Das finde ich eine ganz interessante Parallele. Und ich bin jetzt seit 2015 raus aus dem Beruf und habe meine Lebenszeitverbeamtung geschmissen. Das war für mich natürlich auch ein harter Einschnitt in mein Leben. Und ich habe da extrem viel drüber reflektiert und wie konnte ich mich so verwählen? Ich Versagerin, warum habe ich das nicht gesehen und so, ne? Und ich habe in deinem Buch Mythos Bildung einen Erklärungsansatz wiedergefunden, den ich für mich auch so entwickelt habe. Und zwar, ich habe die Entscheidung für das Lehramt im Jahr 2000 getroffen. Da habe ich Abi gemacht. Und die Welt im Jahr 2000, was da alles noch nicht passiert war, da war noch nicht mal 9/11 passiert. Da war noch keine PISA-Studie veröffentlicht. Ich war auf einem Kleinstadtgymnasium in Hintertupfingen in Niedersachsen. Klassisches Bildungsbürgertumselternhaus, Papa Arzt, Mama Hausfrau, also typisch westdeutsch. Ja, und ich bin so in Bullabü in die Schule gegangen und ich war auch extrem schulkonditioniert. Also für mich war zum Beispiel im Gegensatz zu dir meine Gymnasialzeit total positiv besetzt. Ich bin total gern dahin gegangen. Meine Lehrer waren zwar auch nicht überambitioniert, aber für mich war das so nice, meine Freunde zu treffen und es tat auch nicht weh. Und für mich war das cool und darum bin ich, glaube ich, rückblickend total unreflektiert in dieses Studium reingegangen, weil ich dachte, das reproduziert sich so für mich. Ich glaube, das geht ganz vielen Lehramtsstudenten so. Und dann hat sich die Welt auf links gezogen, so in meinem Empfinden. Von dem Zeitpunkt, wo ich mich eingeschrieben habe, bis ich dann im REF war, 2008, da war irgendwie, setzte der Realitätsschock für mich ein. Ne? Und dann hat sich die Welt noch mal viel schneller gedreht, jetzt in der Zwischenzeit, seit 2008. Und du betonst ja auch in Mythos Bildung, die letzten 20 Jahre sind extrem von Umwälzungen geprägt. Welche Dimensionen hat das alles? Was ist dieser Stress in den letzten 20 Jahren aufs Bildungssystem?
Ja, das ist total viel. Das Zentrale würde ich jetzt so beschreiben. Ich beschreibe ja so das gesamte gesellschaftliche, der ganze gesellschaftliche Kontext mit so einer Metapher, also die Gesellschaft als Raum. Und wenn Leute teilhaben, dann sind die am Tisch. Und wenn sie ausgeschlossen sind oder nur so ein bisschen teilhaben, indirekt oder so, sitzen sie auf dem Boden. Und wenn man sich überlegt, die Gesellschaft so jetzt nicht zu deiner Schulzeit, sondern noch weiter zurück, da saßen ein paar Männer am Tisch und sonst der Großteil, der allergrößte Teil der Gesellschaft saß auf dem Boden. Und seitdem haben sich immer mehr Menschen an den Tisch gesetzt. Bei Frauen sieht man es am deutlichsten, aber auch es gab viel Mobilität von ehemaliger Working Class und deren Kindern. Menschen mit Migrationshintergrund, besonders jetzt nach deiner Schulzeit, ne? Also als du die Schulzeit beendet hast, seitdem ist da total viel passiert. Behinderte Menschen, nicht nur Inklusion, sondern auch insgesamt behinderte Menschen, also schulische Inklusion, haben verbesserte Teilhabechancen. Von allen Gruppen, die ich erwähne, sind aber behinderte Menschen die, die am wenigsten Zuwächse haben, so würde ich es formulieren. Und viele mehr, also LSBTI und. Wir können alle, es gibt praktisch kaum Gruppen, die nicht Teilhabezuwächse haben. Wir haben also super gute gesellschaftliche Entwicklung. Und das führt zu diesen Diskursen, die wir haben, ne? Identitätspolitik und Cancel Culture und all das, was so rumschwirrt, was so für Probleme öffentlich wahrgenommen werden Und wir reden immer mehr über Sexismus und Rassismus und so weiter, weil immer mehr Menschen am Tisch sitzen und ihre Bedürfnisse und ihre Erfahrungen erzählen. In dem Bild sage ich immer, die wollen ein Stück vom Kuchen und schön Platz am Tisch. Und nach ein paar Jahren, und das ist ja heute ein paar Jahre, 10, 20 Jahre, wollen die sich auch noch in die Rezeptur des Kuchens einmischen und auch in die Tischordnung einmischen. Und das machen alle gerade gleichzeitig. Feministinnen machen das, rassismuskritische Akteure, alle Gruppen machen das gleichzeitig und es erzeugt enorm Stress. Das ist im Übrigen der Teil, der hauptsächlich in dem Buch Das Integrationsparadox vorkommt. Ich habe es getrennt. Also das hat nicht jeder sofort verstanden, erst wenn man beide Bücher gelesen hat, weil der andere Teil der gleichen Geschichte ist, dass ja immer noch Menschen auf dem Boden sitzen. Und wenn die jetzt praktisch über Jahrzehnte gesehen haben, dass ganz viele davon profitieren, von diesen gesellschaftlichen Teilhabezuwächsen, und ganz viele sich von dem Boden an den Tisch setzen, nur ich sitze noch auf dem Boden, dann hat das krasse Auswirkungen. Also weniger Leute sitzen auf dem Boden als früher, aber dadurch, dass sie weniger geworden sind, geht es ihnen schlechter als früher. Und einmal die Erfahrung, dass die anderen aufstehen und man selbst sitzen bleiben muss, ist demütigend. Übrigens auch, dass Syrer gekommen sind und andere Geflüchtete sich kurz hinsetzen und schon an den Tisch gehen, weil wir so gut integrieren mittlerweile, dass 50% der Geflüchteten nach wenigen Jahren schon voll teilhaben. Das war früher ausgeschlossen. Heute regen wir uns auf, dass es nur 50% sind. Im letzten Jahrhundert sind praktisch 100% der Migranten ihr Leben lang auf dem Boden geblieben. Das heißt, wir haben enorme Verbesserungen und trotzdem ist es nicht gut. Also Verbesserung heißt nicht unbedingt, dass es total toll ist. Und also diese Demütigung durch die Fluktuation, zweitens jetzt, durch die Fluktuation sind die solidarischen Strukturen auf dem Boden erodiert. Früher hat man zusammengehalten, hat aufeinander aufgepasst, hat Working Class Stolz gehabt. Es gab, also ich in Recklinghausen aufgewachsen in den 80ern, da gab es Arbeiterchöre, Arbeiterbibliotheken, Arbeiter dies, Arbeiter das. Und das ist alles weg, weil eben ist so eine Fluktuation. Also aufgrund der Mobilität, aufgrund der positiven Entwicklung sind solidarische Strukturen kaputt gegangen. Und dann über die lange Frist, jetzt sind wir bei der Jahrtausendwende, kam die Agenda 2010. Also Hartz IV ganz besonders darunter. Also ich übe jetzt Druck auf diese armen Leute aus, denen es so schlecht geht. Und das mit der Argumentationsfigur, wir sind so eine offene Gesellschaft, wer jetzt noch auf dem Boden sitzt, ist selber schuld. Und wir haben also sozusagen die Tatsache, dass Menschen auf dem Boden sitzen, ihnen als individuellen Makel zugeschrieben. Und früher war es ein kollektives Schicksal. Und das hat diese Veränderung hat jetzt dazu geführt, dass zwar ein kleinerer Teil extrem ausgeschlossen ist der Gesellschaft, ich würde sagen so irgendwas um die 20%, und das waren früher viel mehr, aber diese 20% haben jetzt resigniert aufgrund der Erfahrung, die ich gerade beschrieben habe. Ne? Also wenn es keine Solidarität mehr gibt und wenn man sieht, alle profitieren, nur ich nicht, resigniert man. Das ist ganz normales, rationales, menschliches Verhalten, und das passiert da jetzt. Also resignative Milieus sind genau in der Zeit entstanden, ganz besonders dann entstanden, als du mit deiner Schule fertig warst und auch schon kurz davor. Und in diesen resignativen Milieus, also Milieus, in denen man keine Hoffnung mehr hat in die Zukunft. Die Erwachsenen haben keine Hoffnung in die Zukunft. Das ist uns nicht berichtet aus den Geschichtswissenschaften in irgendeiner Epoche. Dass also ein großer Teil der Gesellschaft, der großer Teil der Bevölkerung nicht mehr richtig hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. Und da wachsen jetzt Kinder auf. Ohne diese klassischen Arbeitertugenden, ohne Pünktlichkeit als größte Tugend und erst die Arbeit, dann das Vergnügen und Fleiß und so weiter. Weil wer resigniert, hält sich auch nicht mehr an Tugenden. Wofür? Die Tugenden müssen schon was bringen auch. Und wenn ich mich verachtet fühle, respektlos, Respekt übrigens, dass Olaf Scholz das und die SPD das Wort Respekt benutzen, hat genau damit zu tun. Es geht um zwei Sachen. Diese Menschen sind ökonomisch an den Rand gedrängt worden über Jahrzehnte und sie sind symbolisch ausgegrenzt worden. Und symbolisch meint keine Anerkennung, sondern eher Verachtung. Und in der Milieuforschung nennt man das ist die Grenze der Respektabilität. Und das ist eine echte Grenze, die kann man untersuchen, weil die Menschen es selber so wahrnehmen. Also die Menschen, die auf dem Boden sitzen, alle nehmen wahr, dass sie nicht respektiert werden. Und manche haben das Gefühl, dass sie auch es gar nicht verdient haben, respektiert zu werden. Und es gar nicht verdient zu haben, respektiert zu werden, ist eine Form von Resignation, die echt krass ist. Und jetzt nochmal, das alles so habe ich jetzt so ausführlich beschrieben, um zu sagen, dass da Kinder aufwachsen jetzt. Und dass unser Bildungssystem kann das gar nicht unter den Rahmenbedingungen. Also wir sind darauf angewiesen, also deine Schulzeit wäre darauf maximal angewiesen, mehr noch als bei mir anscheinend, dass die Eltern mitmachen, dass alles einigermaßen geordnet ist und so weiter. Ne? Bei mir war das schon nicht so hundertprozentig so, aber trotzdem, das funktionierte. Und die, jetzt sage ich es mal so hart, die 10 Personen, die eingeschult wurden am Gymnasium in irgendeiner Zeit in meiner Klasse, und das nicht schaffen konnten, die sind halt aussortiert worden. Und trotzdem kam man am Ende mit 101 Abiturienten, glaube ich, in meinem Jahrgang raus, weil ja andauernd wieder neue kommen und andere gehen und so weiter. Ne? Wenn man es insgesamt sehen würde, ist wahrscheinlich von den 31 Leuten, die bei mir in der 5. Klasse waren, haben ganz sicher keine 20 das am Ende geschafft. Ne? Das heißt, es wird dann halt, nimmt man den Kauf, ne, und fertig. Und trotzdem hat das geklappt. So würde heute die Schule nicht mehr funktionieren. Also eine Schule, die so funktioniert wie meine Schule in den 90er Jahren, wo ich zur Schule gegangen bin, die würde den Betrieb einstellen, auch als Gymnasium. Damit nur so klar hat, was der Sache ist. Also es geht nicht nur um Diversität, nicht nur darum, dass jetzt die Leute mehrere Herkünfte haben, mehrsprachig sind und so weiter, sondern es geht wirklich um so ganz grundlegende Dinge, die vom Zuhause, von den Eltern, Familienverhältnisse, das sind ja im Prinzip die schwerwiegendsten, schwierigsten Veränderungen der letzten Jahre, dass die Diskrepanz zwischen verschiedenen Familien und damit die Spannbreite, was in Deutschland alles Kindheit sein kann, die ist so breit geworden. Ganz sicher hat sich das stärker gespreizt als das Vermögen. Und das Vermögen hat sich gespreizt, aber ganz sicher hat sich das, was wir Kindheit nennen, gespreizt. Weil gleichzeitig muss man ja dazu sagen, dass ein großer Teil der heute aufwachsenden Kinder gewaltfrei aufwächst. Du achtest wahrscheinlich noch mehr als deine eigenen Eltern. Keine Gewalt, nicht einmal anschreien das Kind, fördern, auch fordern, aber genau wissen wie und mit denen reden und denen das erklären und so weiter. Also ich würde sagen, die Hälfte eines Jahrgangs der Kinder heute wächst so optimal gefördert wie in der Menschheitsgeschichte nicht auf. Und 20-30% wachsen so in so resignativen Strukturen wie noch nie auf. Und dann bleibt ein ganz kleiner, klitzekleiner Bereich, den wir früher normal genannt haben. Also das, was früher Durchschnitt und normal war, wo man sich gefreut hat, ach, mal ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, aber das ist so das, worauf die Schule sich orientiert hat. Das ist ein verschwindend kleiner Teil geworden. Und das ist auch anstrengend. Ich weiß ja, warst du am Gymnasium selber?
Ja.
Ja, weil es gibt ja so dieses behütete und überengagierte Eltern. Das wird ja öffentlich nicht so diskutiert. Da ist es leichter für Lehrkräfte, sich aufzuregen über Eltern, die nicht zum Elternsprechtag kommen, als zu Eltern, die kommen, obwohl gar kein Elternsprechtag ist. aber unter der Hand, wenn es jetzt nicht öffentlich ist, reden die, höre ich genauso häufig, dass Eltern nerven, die halt nerven, weil sie zu präsent sind, wie dass Eltern im Weg stehen, weil sie nicht präsent sind.
Ja.
Und das hat sich echt beides verändert. Und das unter der Voraussetzung, dass sich die Institutionen wenig verändert haben und unter der Voraussetzung, dass sie sich wenig verändert haben. Und das, was sich schon sehr deutlich zeigt, ist, dass sie unterfinanziert sind. Und das ist relativ deutlich erkennbar, eher mehr als früher. Und das ist übel. Und das führt zu einer Spirale, so wie du aufhörst, hören andere auf, so wie deine Wahrnehmung so spät gekommen ist. Jetzt kommt die Wahrnehmung vieler Leute früher und total viele wollen nicht auf Lehramt studieren. Wir wissen jetzt schon, dass wir in der optimistischen Berechnung der Kultusministerkonferenz so 30.000 Lehrkräfte zu wenig haben in diesem Jahrzehnt. Mein Kollege Klaus Klemm ist hat ein bisschen feinfühligeres, sensibleres Instrumentarium und kommt eher so auf 80.000 bis 90.000.
Ja.
Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Aber das sind Lehrkräfte, die dieses Jahrzehnt in den 20er Jahren jetzt fehlen werden. Und das führt dazu, dass der Job für die dann da sind, noch anstrengender wird. Und das ist so eine Spirale, aus der kommt man nur raus, wenn man jetzt eine echte Offensive, nicht nur gelabert, sondern so richtig eine Geldspritze und eine richtige Planungsoffensive zu überlegen von der Lehrerausbildung, von der Planung, wie viele Lehrkräfte brauchen wir eigentlich, von dem so sanften Druck auf die Unis ausüben, sorgt dafür, dass mehr Leute Lehramt studieren. weil gerade Unis können viel besser, wenn sie sich Mühe geben, junge Leute ansprechen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig das Allerwichtigste ist, sind zwei Sachen: Fortbildung für Lehrkräfte, weil Ausbildung, dafür ist es zu spät. Also das dauert dann 20 Jahre, wenn wir jetzt die Ausbildung ändern, bis dann die ersten Lehrkräfte da sind. Fortbildung wirken sofort und die Lehrkräfte hätten Bock auf Fortbildung, wenn die wirklich mit dem Problem zu tun hätten und wirklich sehr gut sind. Nicht irgendwelche Lehrer aus einem anderen Kreis bringen mir irgendwas bei, was die selber kaum können, sondern richtig, richtig gute Fortbildung. Und die größte Schwäche in jedem Bundesland ist, dass wir die schlechtesten Fortbildungsinstitute haben im Vergleich mit der OECD, im Vergleich mit anderen Staaten, die da total viel Wert drauf legen. Und Fortbildung ist echt die Königsdisziplin in der ganzen Schulpolitik. Und das ist bei uns echt total unterentwickelt. Und zweitens, dass wir die Ganztagsschulen so breit aufstellen, dass Lehrkräfte eigentlich nur eine Profession von vielen an Schulen werden. Und damit ist dann aber nicht gemeint, dass wir zwei halbe Stellen Sozialpädagogen haben, sondern damit muss echt gemeint sein, dass eine ganze Säule, dass die Schule gedacht wird als ein Ort, an dem Lehrer arbeiten, aber auch eine richtig neue Säule einziehen mit allen möglichen anderen Professionen, die es braucht, damit man die Herausforderungen, die ich gerade beschrieben habe, die relativ neu sind, in den Griff bekommt. Und das sind im Prinzip die beiden Herausforderungen, mit denen man es schaffen könnte, dass für Lehrkräfte wie dich vielleicht auch das Leben so gemacht werden würde, dass man länger am Ball bleibt, gerade für die eigentlich Bock haben. Und dass wenn man am Ball bleibt durch die Fortbildung und durch mehr Professionen und mehr Personal, man genau das, wo es hakt oder wo es einen dann fertig macht manchmal, Unterstützung bekommt.
Ja, damit hast du mir schon eine ganz wichtige Frage vorweggenommen. Aber nochmal Blick auf die Leute, die rausgehen, das ist ja wirklich ein ganz kleiner Teil, ne? Der ist jetzt hier im Podcast überrepräsentiert, aber let's face it, das ist wirklich ein kleiner Anteil. Wenn ich jetzt schaue, wie nehme ich die Lehrerschaft da, die bleibt? Das ist ja nun das Gros, ne? Ich sag mal 99% bleiben. Dann gibt's ja die so die totale Innovationsspeerspitze sind, die Bock haben, was zu bewegen. Dann gibt's aber auch genauso wie in jedem System die Profiteure des Status quo. Und dann gibt es einen ganz großen Mittelbau von denen, die einfach so rechtschaffend ihre Arbeit tun, mit gutem oder mit bestem Gewissen. Da ist meine Wahrnehmung übrigens, gerade jetzt in den letzten 2 Jahren Corona, dass dieser Mittelbau total bröckelt und dass der sich sehr auseinanderdividiert, nämlich entweder zu den Ambitionierten, die halt jetzt besonders militant sagen, Schule verändern und ich bin dabei, und diejenigen, die wirklich in die innere Kündigung gegangen sind, die sich aber tatsächlich nicht leisten können, zu kündigen, weil es finanziell zu große Einschnitte bedeutet oder für ihr gesamtes Leben. Teilweise dann hat das mit Krankheit zu tun. Und ich habe das Gefühl, dieser Mittelbau, auf den man ja auch setzen müsste, also meiner Wahrnehmung nach, wären das genau die Leute, die Bock haben auf Fortbildung, wenn man die irgendwie gut dafür gewinnen kann. Ich habe das Gefühl, dass dieser Mittelbau sich jetzt eben auch entzweit, wie so eine Schere, ne? Und leider jetzt ein ganz, ganz großer Teil super frustriert ist und auch sehr pessimistisch, dass es überhaupt eine Besserung geben kann. Jetzt so nach, also die Corona-Krise ist ja offiziell jetzt abgeblasen. Tatsächlich findet sie noch statt. Wie könnte man jetzt diesen Shift hinkriegen? Du hast schon gesagt, massiv Gelder müssen da rein und eben Fortbildung, weil ich sehe eben, dass die Lehrerlandschaft jetzt auch gerade besonders schwer wieder zu vereinen ist für so eine gemeinsame Vision.
Ja, also es ist echt keine gute Zeit für Visionen. Im Übrigen auch, mir fällt das jetzt schwer, auf deine Frage zu antworten, weil tragischerweise ist es nun mal so, dass Corona ja auch deshalb so verschwunden ist. Ist ja nicht verschwunden, aber im Bewusstsein verschwunden, weil eine andere Krise jetzt da ist. Und diese andere Krise wird auch eine Schulkrise werden. Es sind jetzt gerade mehr Kinder eingeschult in den 2 Monaten Ukraine-Krieg als 2015 pro Monat, also pro 2 Monate. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann werden und es wird so weitergehen, wenn der Krieg eskaliert. Also wenn der Krieg jetzt in 2 Wochen vorbei ist, dann wird das Schulsystem noch einigermaßen das hinbekommen können. Aber stell dir vor, der Krieg eskaliert richtig schlimm Und es fliehen jetzt so richtig Leute und es wird klar, dass die länger bleiben und die Männer kommen dann auch und so weiter. Dann rechnet das Bundesinnenministerium in diesem Szenario, und es ist gar nicht das allerschlimmste Szenario, mit 2 Millionen. Das heißt, es sind doppelt so viele wie 2015. Und von den 2 Millionen sind dann ungefähr die Hälfte, etwas weniger als die Hälfte, minderjährig. Das heißt, nur Minderjährige wären es mehr, als 2015 insgesamt gekommen sind. Und das ist echt gar nicht darstellbar, wie man das hinbekommen soll in unserem überlasteten Kita-System. Von den Immobilien bis zu den Fachkräften und dem Fachkräftemangel bis zu den Grundschulen und die weiterführenden Schulen. Also alles, alle gehen am Zahnfleisch und das kommt und alle gehen sowieso am Zahnfleisch, dann kommt Corona, man ist so richtig abgerockt danach und eigentlich braucht man jetzt eine Zeit der Konsolidierung, Erholung und jetzt das. Und das, was ich jetzt als das bezeichne, ist auch nicht irgendwie, ach, die Nerven nur oder so, sondern man kann durchaus von denen auch was lernen. Also die das ukrainische Bildungsministerium hat ein paar Tage nach Kriegsbeginn eine Offensive gestartet. Alle Kinder haben so eine ID bekommen. Die Schulklassen sind bis heute beisammen, obwohl sie die Kids und die Lehrkraft in 5 verschiedenen Ländern sind, machen noch Unterricht. Ich durfte selber zuschauen bei dem Unterricht und war total baff. Die treffen sich, aber alle weinen, weil 3 oder 5 Kinder nicht mehr da sind. Und keiner weiß, wo die sind. Und die überlegen, sind die gestorben? Das kann doch nicht wahr sein und so weiter. Und alle weinen und so weiter. Aber die Lehrkraft und die Kinder waren alle noch vor 2 Monaten in einer Schulklasse in der Ukraine und machen das jetzt so. Also da sind auch ziemlich gute Sachen bei, die wir jetzt am besten verdrücken würden.
Darf ich dir gerade einmal ins Wort fallen? Wir haben tatsächlich eine ukrainische Familie aufgenommen. 3 Personen, Mutter, erwachsene Tochter und Großmutter. Und die Mutter ist Lehrerin. Darum erlebe ich das gerade live. Also die Sportlehrerin in Kiew. Und die gibt seit 3 oder 4 Wochen, ich weiß gar nicht wie lange, Beinhart-Distanzunterricht. Wir haben unser Tablet ausgeliehen und die hat ihr Smartphone und die macht Sportunterricht. Und dann zeigt sie mir, was ihre Schüler ihr einreichen. Die machen jetzt gerade Basketball, Wurf, Dunking-Technik, was weiß ich, mit allen möglichen Gegenständen, die greifbar sind, weil wir hatten jetzt einen Ball in der als Geflüchteter. Und die versuchen da tatsächlich irgendwie Normalität herzustellen oder dieses Gefühl erfahrbar zu machen. Hier gibt's noch einen Verband. Und wir haben noch was wir gemeinsam ins Auge fassen. Wir haben ein gemeinsames Ziel abseits dieses Krieges. Ne? Also es ist total beeindruckend.
Gut. Ja, total gut. Das kann man irgendwie versuchen zu nutzen, ne, dass die Kids auch noch von ihrer ursprünglichen Schule beschult werden. Und gleichzeitig muss man natürlich die Schulpflicht in Deutschland irgendwie organisieren. Müsste man jetzt flexibel und so weiter sein. Und jetzt kommen wir zu dem anderen Problem. Deswegen sage ich auch immer so deutlich, dass man nicht einfach so eine Geldspritze braucht. Also ich bin auch zum Beispiel, das ist ein grundsätzliches Ding, nicht nur auf Schulsystem, wenn ein System völlig unterfinanziert und also unterversorgt ist, dann und zwar richtig stark, ne? Dann kann es nicht einmal Geld ausgeben. Das heißt, du gibst Geld ins System und es wird nicht abgerufen. Der ganze Digitalisierungspakt ist nicht abgerufen worden. Das Geld ist da, es wird nicht abgerufen. Es gibt so viel Geld für Qualifizierung, es wird nicht abgerufen. Die Länder könnten viel mehr Geld für Lehrerausbildung ausgeben, es wird nicht abgerufen. Das System schafft es nicht einmal, das Geld auszugeben. Und das Gleiche sehen wir in ganz vielen anderen Bereichen. Also, und ich prophezeie, die Bundeswehr wird es auch nicht schaffen. Die Bundeswehr ist auch ein, nicht so sehr wie die Schulen übrigens, aber auch ein ziemlich abgerocktes System mittlerweile. Und wenn man jetzt sagt, hier habt ihr 100 Milliarden, das wird nicht so klappen, weil man muss ein gutes System schon haben, damit man viel Geld, also Gelderhöhung, vernünftig und nachhaltig ausgeben kann. Und das ist nicht der Fall. Deswegen habe ich immer gesagt, man muss sagen, ab jetzt investieren wir mehr. Und es so sukzessive ansteigen lassen über 10 Jahre. Das ist möglich. Das ist sehr realistisch. Das muss, heißt aber über 10 Jahre. Das sind 2 Landeslegislaturperioden, eher mehr. Und dazwischen sind dann noch mehrere Bundestagswahlkämpfe und so. Das ist echt kompliziert. Und das, was jetzt zum Beispiel gemacht wird, ist die Realität. Und es geht nicht anders. Man sagt einfach, wir brauchen Ganztagsschulen in der Grundschule. Die Pflicht ist ab 2026. alle würden jetzt sagen, und jetzt wechsle ich gerade meine Perspektive, ne? Normal würdest du sagen, niemals können wir jetzt einfach in 3 Jahren alle Schulen zu Ganztagsschulen machen, in 4 Jahren. Hm. Das geht einfach nicht. Wir haben die Immobilien dafür nicht, also die ganzen Grundstücke nicht, die Fachkräfte nicht, die Organisationsstruktur nichts dergleichen. Ne? Und gleichzeitig geht es nur so. In Deutschland, Status quo, bewegt sich nicht, wenn nicht eine rechtliche Pflicht durch ein Bundesgesetz, dem nicht mehr widersprochen werden kann, umgesetzt wird. Das war bei der Kita, beim Anspruch auf den Kita-Platz auch schon so. Du machst eine Pflicht und es sieht aus, als wäre es unmöglich, die Pflicht einzuhalten. Und dann wird es möglich. Warum? In den Verwaltungsstrukturen sind an jeder wichtigen Entscheidung an 20 Stellen Leute, die sagen können, nein. Und wenn du aber ein Bundesgesetz als Pflicht hast, mit einem Zeithorizont, das muss in 4 Jahren stehen oder in 5 Jahren, dann können diese Leute nicht mehr Nein sagen. Das heißt, die dehnen ihren Spielraum. Sie sind also nicht mehr in der Lage, einfach nur sicherheitsorientiert Nein sagen zu können, was Beamte von sich aus tun. Ich spreche echt aus Erfahrung, sondern entweder du nimmst ihnen die Verantwortung ab als Chef. Also tatsächlich kann man so einen Tanker bewegen, wenn du als Chef die Verantwortung übernimmst und dann sagst, wir machen es jetzt so und wenn es schief geht, bin ich der einzige Verantwortliche. Dann bewegt sich der Laden. Aber wenn das die Chefs nicht machen, und das sind ja oft diejenigen, die die meisten Sorgen haben, dann ist es so, dass du ein Gesetz brauchst, was ganz klar ist, also auch nicht mal interpretierbar ist. Da steht, und übrigens so ist das im Ganztagsschulgesetz jetzt, selbst in den Sommerferien muss es Ganztag geben. Und zwar jede Woche der Sommerferien. Das heißt, es ist einfach ganz klar. Das Einzige, was nicht klar ist, sehr spannend, wer bezahlt es jetzt genau? und besonders... Also das Geld ist da, nur die Frage ist, wer bezahlt es, wenn wir es nicht schaffen. Also wenn du es nicht schaffst, dass diese Schule eine Ganztagsschule ist, eine Mutter oder ein Vater aber sein Kind oder ihr Kind dahin schicken will, es ist kein Ganztag da, man muss jetzt entschädigt werden, weil es ist ja ein Anspruch. Wer bezahlt diese Entschädigung, das weiß man nicht. Und das führt zu noch mehr Geschwindigkeit, weil alle Schiss haben, sie könnten auch noch diejenigen sein, die das zahlen müssen. Also eigentlich, wenn man pädagogisch konzeptionell arbeiten will, muss man es planvoll machen. Auch die Finanzen müssten sukzessive sein. Unsere Verwaltungsstrukturen zwingen uns aber, einen gesetzlichen Anspruch zu machen. Von 0 auf 100. 2025 gibt es noch keinen. 2026 gibt es ihn für alle, die wollen. Mhm. Und das also für die erste Klasse, sondern erste, zweite, dritte, erste, dritte, vierte. Und dann wird es wahrscheinlich auch auf die Sekundarstufe 1 überschwappen. Ich sehe keinen Grund, warum das nicht passiert. Und daran merkst du, man kriegt Veränderungen nur durchgesetzt, wenn sie rechtlich durchgesetzt wird. Aber dann hat man noch gar keine Konzepte, noch gar nicht sich was überlegt. Also eigentlich ist die falsche Reihenfolge, anders funktioniert es aber real nicht. Und damit muss man zurechtkommen. Das ist echt ein Problem. Und das ist genauso mit den Finanzen, die passt, könnte man jetzt genauso rein fiskalisch zeigen. Und aus der Nummer kommt man erstmal nicht raus. Also,
wie optimistisch bist du persönlich, dass das Schulsystem die Wiege kriegt?
Also ich bin deshalb so ein bisschen optimistisch, also verhalten optimistisch, weil keiner mehr dagegen ist. Also wir haben ja gesehen, dass die Große Koalition das mit dem Ganztag und so weiter und auch mit multiprofessionellen Teams und so, all das wurde jetzt auf einmal gemacht. Und zwar, es gibt niemanden mehr, der dagegen ist, weil das so deutlich wurde. Und bei Digitalisierung, es gibt niemanden mehr, der grundsätzlich gegen Digitalisierung im Bildungswesen ist. Also die Haltung und die Einstellung der Sache gegenüber ist jetzt ganz klar. Und das, wo und sage ich gleich, erinnere mich gleich, dass ich noch was dazu sagen muss, warum eigentlich alle gegen Digitalisierung waren. Sehr klar benennbar eigentlich. Und die Leute, die Bildungspolitik, Bildung im engeren Sinne als Pädagoginnen und Pädagogen machen, die ganzen Leute sind nicht mehr dagegen. Und
Digitalisierung, warum waren alle dagegen?
Nee, warte, ganz kurz. Ah, ja. Durch Corona ist es aber jetzt nochmal potenziert worden. Dass man dafür ist, weil also für es muss sich was tun. Ich kann dir sagen, vor Corona haben mir die in allen Bundesländern, ich treffe so die wichtigsten Bildungspolitiker alle paar Jahre, und da haben die meisten immer gesagt vor Corona, ja, mag ja sein und so, aber es ist einfach zu riskant, damit Wahlkampf zu machen, zu riskant politisch. Mhm. Und jetzt, seitdem Corona ist, sagen alle Bildungspolitiker, es ist riskant, jetzt
nicht damit nicht Wahlkampf zu
bilden. Ja, genau. Ja. Und es ist riskant, keine große Bildungsreform zu wollen. Und da hat sich also einiges gedreht. Aber nur weil Bildungspolitiker jetzt ein Bewusstsein dafür haben, heißt es ja noch nicht, dass sie das Richtige tun. Aber ich weiß, dass sie was tun werden. Und wenn du mal Lust hast, guck dir mal im Koalitionsvertrag, der natürlich vor Putins Angriff gemacht wurde. Ich glaube ja jetzt, dass ganz viele gute Pläne nicht mehr so richtig verfolgt werden. Aber guck dir mal im Koalitionsvertrag an, was da zur Bildung steht. Das ist das spektakulärste und beste, was auf Bundesebene jemals beschlossen wurde. Da richtig gute Sachen bei. Wie zum Beispiel auch eine Aufwertung von Ganztag und auch von den Jobs im Ganztag und viele Sachen mehr, aber auch sowas wie die Kindergrundsicherung, damit es den Kindern auf dem Boden besser geht und zwar wesentlich besser und vieles mehr, das erspare ich dir jetzt, du kannst da mal reinschauen und die Frage ist halt, ob es jetzt noch kommt. Und zu dem anderen Punkt, also ich bin semi-optimistisch. Ich sehe auf jeden Fall keinen Grund, pessimistischer zu sein, wie ich vor 5 Jahren war. Da war ich pessimistischer. Also ich wäre jetzt eher so ein bisschen optimistischer. Und dieser Punkt mit Digitalisierung, und das könnte ich dir jetzt auch zu anderen Themen sagen, Wissenschaftler haben den Politikern erzählt, dass digitale Medien lassen Kinder verblöden. Man sprach von digitaler Demenz. Und dann lernen die nicht richtig und es ist schlecht für die Augen.
Manfred Spitzer.
Und schlecht für den Körper. Namen nenne ich nie, aber den Namen, den du gesagt hast, habe ich wohl schon mal gehört. Und das ist echt ein Problem. Und das muss man sich klar machen, dass einige, einige Wissenschaftler sozusagen mindestens die Munition dafür gegeben haben, die Digitalisierung zu verschleppen. Und das ist auch etwas, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber was ich innerhalb der wissenschaftlichen Communities so schon anspreche und sprechen viele an und jetzt durch die Virologen und Epidemiologen auch wieder, wie man eigentlich damit umgeht, was Wissenschaftler so angesehen sie in kleinen Bereichen sind, wie man eigentlich dazu steht, was die öffentlich sagen. Weil in der Vergangenheit war es immer so, irgendein Wissenschaftler erzählt öffentlich was, selbst zu Sachen, von denen er eigentlich keine Ahnung hat. Und alle anderen Wissenschaftler haben einfach es ignoriert. Weil kritisch haben sie nur begleitet, was in wissenschaftlichen Journals passiert. Öffentlich, macht doch einfach. Ne? Was bei Markus Lanz erzählt wird, gucken die sich gar nicht an, ist völlig egal. Ne? Und spätestens, wenn es wirklich um ernsthafte Sachen geht, nicht um eine Interpretation eines historischen Ereignisses, sondern was passiert in der Pandemie, da geht es um Leben und Tod oder was machen wir mit im Bildungssystem, gerade bezogen auf Digitalisierung, das hat ja uns durch die Pandemie gebracht. Es gibt Staaten, die kaum gemerkt haben, dass Pandemie ist, kaum richtig gemerkt haben, die hätten das nie Krise genannt. Die haben schon gemerkt, dass es hier und da ein bisschen anstrengend ist, aber das war für die keine Krise. Also fürs Bildungssystem keine Krise. Und also das ging um echt wichtige Dinge. Wir haben heute wissenschaftlich andere Fragestellungen, weil bestimmte Wissenschaftler in der Öffentlichkeit einfach nur Bullshit erzählt haben. Und das wird innerhalb der Wissenschaft diskutiert, dass man sich mehr dafür interessieren muss, was Kollegen in der Öffentlichkeit sagen. Und wenn das Blödsinn ist, dann muss man das thematisieren. Und deswegen, ich rede ganz viel öffentlich, aber ich achte total darauf, was ich sage. Und ich habe bisher noch nie was zurücknehmen müssen, weil das hört sich so an, als würde ich so schnell reden und so weiter. Aber ich achte sehr darauf, was ich sage und wo ich mich einmische und wo ich mich nicht traue, jetzt schon was dazu zu sagen. Und deswegen ist es auch so wichtig, so Diagnosen einigermaßen pünktlich zu stellen, aber halt auch nicht zu früh. Ich glaube, die Probleme, die wir haben, sind nicht unwesentlich durch Wissenschaftler mit verursacht worden. Im Übrigen auch sowas wie Hartz IV wurde von Wissenschaftlern mit verursacht, auch von ganz bekannten und berühmten Soziologen, so sehr ich ihn wissenschaftlich verehre, aber so jemand wie Ulrich Beck war für Hartz IV, war für die Agenda 2010, hat Tony Blair und Gerhard Schröder extrem unterstützt, also richtig unterstützt, offensiv. Und ich könnte jetzt ganz viele andere Sachen nennen, wo ganz viel schiefgegangen ist. Es geht nämlich in der Regel schief, wenn politische Strömung und Wissenschaftler gemeinsam in die falsche Richtung denken, wenn das gemeinsam passt. Weil es ist echt schwer für Wissenschaftler gegen politischen Rat was zu machen. Es ist echt schwer. Das muss einem klar sein. Also auch diese Nichtreaktion auf Armut liegt daran, dass die Armutsforscher, die haben nichts falsch gemacht, aber die sind so schwach im Vergleich zu anderen Wissenschaftlern. Da hört man auf einem Bildungsökonom natürlich viel schneller. Oder auf so einen PISA-Typen, PISA-Forscher, der nur Kompetenzmittelwerte vergleicht. Ne? Und die Armutsforscher haben sich kein Gehör verschaffen können. Das war mit ein Grund, warum ich mich dann irgendwann nur noch für arme Kinder interessiere. Das ist so ein Forschungsschwerpunkt von mir, weil es mich so genervt hat, dass das erstens wenige sind und keiner irgendwie wirklich mitbekommt, was die überhaupt machen. Wenn du dir anguckst, in der PISA-Studie, in all den Studien steht nie Armut. Also da steht nie Armut, da steht immer so soziale Herkunft und dann fassen die darunter, was weiß ich, einen Riesenteil der Gesellschaft, ne, und total Armut. Und der Durchschnittswert sieht dann ja gar nicht mehr so schlimm aus, wenn du es einfach nur groß genug machst, die Gruppe. Ne? Ich merke gerade, ich gestikuliere mit Händen und Füßen, das hören ja die Leute gar nicht. Ne?
Die sehen
das, ich hoffe, das versteht man überhaupt alles noch, ohne mich dabei zu sehen. Das ist etwas, was ich sehr stark mitreflektiere. Und um jetzt alle mit ins Boot zu holen, die pädagogischen Verbände, Fachverbände, haben sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ich meine jetzt nicht immer alle, aber es ist schon so, dass es nicht schwer war in der Vergangenheit, bildungspolitisch das Falsche zu tun und dabei mindestens immer bei jeder Entscheidung 2 bis 3 pädagogische Fachverbände auf seiner Seite zu haben. Und das muss einem klar sein. Fachverbände der Professionen, Wissenschaftler und Politiker, wenn du die 3 alle in einem Boot hast, dann kann man was reißen. Und zu allerletzt, dann haben wir wirklich alle im Boot, die Eltern. Die Eltern waren früher sogar das größte Problem. Und das ist, und meine These ist, das wird jetzt viel besser. Und wenn, also, man muss aufhören, über die traumatische Erfahrung aus Hamburg zu weitern, sich dran festzuhalten, wo alle Parteien für eine Schulreform waren und die Grundschule auf 6 Jahre verlängern wollten und dann eine Volksentscheidung kam. Ne? Also ein Bürgerbegehren startete, natürlich von Eltern, von Gymnasiasten. Und natürlich waren viele Anwälte dieser Eltern und haben das dann organisiert. Und ich glaube, also das ist schon über 10 Jahre her. Und jetzt haben wir ganz andere Eltern. Das sind ganz andere Elterngenerationen. Und ich glaube, das wird jetzt nicht mehr passieren. Die Eltern haben sich sozusagen in eine gute Richtung entwickelt, im Durchschnitt. Und die Lehrkräfte, würde ich sagen, auch. Bei den Bildungspolitikern bin ich nicht sicher und bei den Wissenschaftlern ist wenigstens jetzt Waffengleichheit, also was sollte man heute nicht mehr sagen, also wenigstens einigermaßen sind alle wichtigen Perspektiven vertreten. Und das würde in der Gesamtschau jetzt bedeuten, dass man echt begründen kann, warum man einigermaßen optimistisch oder so einen realistischen Optimismus gut begründen kann. So, das war das Wort zum Sonntag.
Du hast jetzt PISA fallen lassen. Ich hätte jetzt hier auch noch Zitate von Schleicher gehabt und so, aber ich glaube, ich lasse das einfach mal gerade außen vor. Wo ich aber aufgemerkt habe, der hat gesagt, es geht nicht darum, Lehrer besser zu bezahlen, sondern den Beruf intellektuell attraktiver zu machen, was auch mit Selbstwirksamkeit zu tun hat aus meiner Sicht. Da würde ich dir definitiv zustimmen. Aber das lasse ich jetzt einfach mal außen vor, weil eine Frage, die ich dich definitiv noch fragen wollte, bevor wir gleich zum Ende kommen, ist, das ist jetzt null statistisch belegbar. Ich kann ja nur von meinen eigenen Erfahrungen so sprechen. Ne? Ich arbeite jetzt ausschließlich mit Leuten, die sich aus dem Lehrberuf lösen. Und ich habe jetzt in den letzten 3-4 Jahren definitiv mit 1000 Leuten oder mehr, also eigentlich auch mehr, gesprochen und habe jetzt so meine eigene Evidenz quasi kreiert. Wer ist das und wie ist diese Gruppe aufgestellt, die sich aus diesem Beruf tatsächlich lösen? Was mir total auffällt, ist 90% weiblich, 90% Westdeutschland. Und dann von den Schulformen her, das finde ich aber erklärbar, Gymnasium, Grundschule. Das ist dadurch erklärbar, weil das, wie du ja auch schreibst, die einzigen Schulformen sind, die es überhaupt in jedem Bundesland gibt. Darum statistisch erklärbar. Viele Sonderpädagogen auch. So, aber was mir besonders auffällt, fast rein weiblich, abgesehen von meinen paar männlichen Kunden, und fast rein westdeutsch. Und wen, wenn nicht dich, würde ich dazu fragen? Wahrscheinlich sind wir da jetzt auf sehr spekulativem Gebiet, aber ich versuche das zu ergründen, warum das sich so darstellt bei mir. Hast du da einen Interpretationsansatz?
Ja, aber der hat nichts mit Pädagogik zu tun. Das weiß man sehr gut, dass Männer dahin tendieren, das Scheitern hinauszuzögern, sage ich jetzt mal. Also im Glauben, dass man es verhindern kann und das dann einfach sehr lange hinauszögern und vielleicht sogar ein Leben lang unglücklich im Beruf eher in Kauf nimmt, als das Frauen tun. Das ist begründbar mit so einer Art Statusdenken. Ich kann nicht jetzt sagen, dass ich in eine falsche Richtung gegangen bin. Selbst du hast ja gerade erzählt, dass du gedacht hast, wie kann ich denn so mich verheddert haben und so das nicht gesehen haben und so weiter. Und es gibt nun mal genug Studien, die zeigen, dass das nicht für Lehrer, ne, sondern allgemein, dass es Männern deutlich schwerer fällt als Frauen, diesen Schritt zu gehen. Und der andere Grund kann aber auch sein, dass Männer, die das machen, das nicht begleitet machen. Ja, also sich keine Beratung holen, keine Begleitung. Ne? Und weil auch selbst die Männer, die dann sagen, okay, scheitern darf man ruhig, würden eher dazu tendieren zu sagen, ja, scheitern ja, aber jetzt komme ich alleine klar und hole mich nicht auch noch Begleitung. Mhm. Ne? Aber das sieht man auch bei allen möglichen anderen Kram, ne? Also Vorsorgeuntersuchungen, präventives Verhalten und so weiter. Übrigens auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe, führt man zurück, dass Männer eine so deutlich kürzere Lebenserwartung haben als Frauen. Das sind also schon so grundsätzlich. Deswegen bin ich mir so sicher, dass man das als These zumindest verfolgen kann, weil man darauf die verkürzte Lebenserwartung, das riskantere Verhalten und das weniger, das stärker statusmäßige Denken und weniger, ja, was macht mich glücklich und was interessiert mich und so weiter. Und sich weniger Begleitung holen, weniger Beratung holen und so alles mit sich selber auszumachen und. Und das, also wenn es so deutlich messbar ist, dass man sagt, so ein Jahr Lebenserwartungsunterschied scheint normal zu sein, gibt es auch zwischen Mönchen und Nonnen, also bei gleichem Lebensstil. Aber in der Realität wird aus einem Jahr fast 10. Ne? Und diese Differenz, also ein Jahr scheint aus irgendeinem Grund natürlich zu sein, in doppelten Anführungsstrichen. Aber dieses Längere scheint was zu tun zu haben mit Selbstbildern und Verhaltensmustern. Ja, also ich kann mir das schon dahingehend ganz, ganz gut vorstellen. Aber der letzte Punkt kann natürlich auch sein, jetzt andersherum, eine Schwäche bei Frauen. Was heißt Schwäche? Aber eine spezifische Sache bei Frauen, dass sie zu perfektionistisch oder häufig sehr perfektionistisch sind, sehr selbstkritisch. Ja, also man will es perfekt machen und wenn es nicht klappt, bin ich schuld. Und dadurch sich stärker unter Druck setzen. Und das ist etwas, das gibt es auch bei Männern. Ich mache jetzt hier nicht, das ist weiblich, das ist männlich. Mhm. Aber tendenziell sieht man schon Unterschiede. Die sind nicht 90 zu 10, sondern viel, viel gleichmäßiger. Ne? Aber eher Frauen sind davon betroffen als Männer. Und wenn man alles zusammennimmt, kommt man dann vielleicht auf deine 90-10%. Aber 90-10 ist echt heftig, also schon viel.
Ja, also Tendenz steigend jetzt gerade von männlicher Seite, aber es ist auf jeden Fall eklatant sichtbar, dass Frauen überwiegen. Liebe Männer, lasst euch davon nicht abschrecken. Was aber eben auch für mich total eigentlich überraschend ist, ich habe mal alle meine Kunden sich auf so einer Deutschlandkarte pinnen lassen und in Westdeutschland knubbelt es sich einfach plus Berlin und in Ostdeutschland gibt es ganz wenige jetzt unter meinen Kunden, was natürlich auch wieder nicht repräsentativ ist. Aber ich führe das natürlich auch auf Beamtentum zurück. In den neuen Bundesländern wird erst seit ein paar Jahren wieder verbeamtet. Aber ich vermute, dass da eben auch tiefer liegende gesellschaftliche Prägungen mit zu tun haben. Bin ich natürlich super spekulativ unterwegs und darum wollte ich dich mal dazu befragen, ob es da irgendeinen Erklärungsansatz geben könnte.
Also ich, das ist echt so ein Ding, wenn dich sowas interessiert, ne, zu Ostdeutschland. Es gibt einen Kollegen von mir, der ist Prof, ich glaube, am WZB Berlin. Und er, das Spannende an ihm ist, dass er Ossi ist, ne, Marcel Hellwig. Mhm. Und deswegen, der ist sehr spezialisiert auf Ostdeutschland, nicht nur, aber auch. Ne? Und von dem weiß ich das, aber weil ich auch sehr oft in Ostdeutschland bin, spätestens seit der Bundeswehrzeit bin ich da andauernd, ne, und jetzt auch sehr, sehr viel beruflich, weiß ich, dass die Rahmenbedingungen dort nicht vergleichbar sind wie in westdeutschen Großstädten. Hm. Also dort, in Ostdeutschland ist es nicht ein allgemeines Phänomen, dass Fenster nicht aufgehen oder so. Das war ein westdeutscher Diskurs. Da haben auch die Ostdeutschen wie im Kinofilm gesessen und sich gedacht, wie bei denen gehen die Fenster nicht auf. Und das liegt an folgenden Sachen. Also zwei Dingen. Einmal wurde bei denen alles, so ziemlich alles, bei dem sogenannten Aufbau Ost einmal sozusagen kernsaniert in den 90ern und Anfang der Nullerjahre. Und zum anderen, und dieser zweite Punkt ist noch wichtiger, haben die einen so starken Bevölkerungsrückgang und einen so starken Geburtenrückgang, dass die viel weniger Kinder haben. Und dadurch, dass sie das Bildungsbudget nicht gekürzt haben, haben die de facto eine Erhöhung des Bildungsbudgets. Also das gleiche Budget bei kleiner werdender Kinderzahl. Und das war mehrere Jahre, also viele Jahre in Folge so, sodass man sagen kann, dass wenn irgendwo wir Schulen, nicht ganze Bildungssysteme, auch das gesamte Bundesländer haben auch Probleme. Aber wenn du Schulen sehen willst, die nicht schlecht ausgestattet sind, weder von der Immobilie noch von den Rahmenbedingungen äußeren und inneren, dann findest du die eher in Ostdeutschland. Und das liegt aber auch von einem Zufall, ne? Weil Bildungspolitiker nicht gekürzt haben und die Kinder und auch die Schulanzahl gesunken ist bei gleichbleibendem Budget. Und das wirkt sich aus wie eine de facto Erhöhung des Bildungsbudgets. Und dafür gibt es auch einen Fachbegriff, der mir gerade einfällt.
Okay, spannend. Vielen lieben Dank. Ich würde gerne mit dir auf die Zielgerade kommen, denn ich möchte deine Zeit nicht so weit strapazieren. Habe ja anfangs gesagt, du vereinst so unglaublich viele Blickwinkel auf das Bildungssystem und wir richten uns ja hier in unserem Gespräch an Lehrer. Basierend auf deinen Erfahrungen als Vater, als Ex-Lehrer, als Hochschullehrer, denn du unterrichtest ja sicherlich auch Erstsemester, das heißt, du weißt, wie kommen die jungen Menschen aus der Schule an die Hochschule. Was würdest du dir für die Lehrkräfte unserer Kinder, unserer Schüler wünschen?
Jetzt soll ich natürlich mich kurz fassen und nur eine Sache sagen.
Nee, du darfst, das entscheidest du selbst.
Ich habe ja viele Sachen jetzt genannt. Ich würde sagen, dass das Wesentliche ist, dass die Lehrkräfte unterstützt werden von anderen Personen in der Schule und unterstützt werden durch Fortbildung. Und zwar Fortbildung, die so richtig an den aktuellen Herausforderungen orientiert sind. Also alles, was aktuelle Problemstellungen im Schulalltag sind, dazu muss es die besten Fortbildung geben und zwar von den besten Leuten. Wenn man das so machen würde übrigens, wäre ich dazu bereit. Ich bin nicht dazu bereit, dass ich jetzt in jede Schule einzeln vorbeigehe. Und ich kann dir sagen, fast jede Schule hat einzeln mir schon geschrieben, ob ich nicht mal vorbeikommen kann. Ich gehe zu gar keiner Schule. Ich kann das nicht machen. Aber würde man eine richtige Überlegung, eine strategische Überlegung machen, wie man Fortbildung so richtig genial konzipiert und da wirklich mit einem Plan, nicht jeder sucht sich seine Fortbildung aus und auf Zuruf wird dies, sondern es ist echt Amateur, wie es läuft. Ne? Dann könnte ich mir das vorstellen. Also selber auch mitzumachen, so wie ich Lehrerausbildung ja mache. Ich bin an dem Institut, was die meisten Lehrer ausbildet, von den allen Universitäten in Niedersachsen. Wir sind eine richtige Lehrerschmiede. Das könnte ich mir auch vorstellen im Fortbildungsbereich. Also Fortbildung ist das Wichtigste. Das zeigen übrigens auch internationale Studien. Das zeigen halt in Deutschland keine Studien, weil wo keine Fortbildung gibt de facto, können wir auch keine erforschen. Ne? Also Fortbildung ist das absolut Wichtigste. Du guckst mich gerade so an, weil du das nicht verstehst, weil wir so deutsch denken. So Fortbildung, das
hört mir auch. Ich weiß es jetzt von unserer Gästin aus der Ukraine. Da gab es ja eine radikale Bildungsreform in den letzten Jahren. Da haben die Lehrkräfte genau 5 Jahre Zeit, Fortbildungspunkte zu sammeln. Und wenn sie die nicht gesammelt haben, verlieren sie ihre Fakultas. Was ich richtig krass finde, wäre in Deutschland undenkbar. Aber es ist natürlich...
Aber jetzt gehen wir den zweiten Schritt, also ein bisschen Druck ausüben, sanften Druck ausüben, finde ich nicht schlecht. Auch auf Hochschullehrer wird ja sanfter Druck ausgeübt. Aber jetzt ist aber auch wichtig, wie werden diese Fortbildungen organisiert? Wer bietet die an? Ne? Wie wird das strukturiert? Fachsimmer, garantiert wird das ganz schön gut gemacht, also ganz schön durchdacht gemacht. Das ist das eine. Und das andere ist, wir müssen einfach in die Schulen alle möglichen engagierten Leute reinholen, damit Lehrkräfte das machen können, was sie echt ganz gut können. Also du hast ja die Lehrkräfte gerade in 3 Spalten getan, ne? Die Turbo-Engagierten, der gute Mittelbau und die eh nicht mehr so richtig was reißen wollen.
Und ne? Die Profiteure.
Ich würde sagen, Unterricht in so einem Klassenverband, so systematisches zusammen nach Lehrplan arbeiten, das können alle, ne? Unterschiedlich gut, aber das können alle. Und die werden alle permanent gezwungen, Dinge zu tun, für die sie nicht ausgebildet wurden, die mit dem Unterricht im engeren Sinne nichts zu tun haben, zu denen sie aber auch nicht fortgebildet werden und auf die sie häufig auch keine Lust haben. Also ich habe zum Beispiel diese ganze dieses ganze, ich weiß nicht, was heute passiert, hat mich in der Schule enorm gestresst. Ich hatte total Spaß am Unterricht. Ich hatte sogar Spaß mit den anderen Lehrkräften. Aber dass man bei über 100 Lehrkräften und fast 2000 oder was Schülern bei uns in der Schule, jetzt überleg doch nur mal, ich hatte alleine innerhalb einer Woche 300 verschiedene Schüler zu betreuen. Mhm. Und nur mit den Lehrern, mit denen ich eng zusammengearbeitet habe, waren das so 30, 40. Ne? Jeden Tag ist was. Jeden Tag ist irgendwas, was wirklich gerade wichtig ist. Das ist nicht konstruiert, echt wichtig. Irgendwem ist was passiert. Irgendwem tut was weh. Irgendwer hat sich gekloppt. Irgendwer ist traurig, weil wirklich was Schlimmes passiert ist. Jeden Tag passiert was, entweder bei Lehrern oder bei Schülern oder bei beiden, oder Leute streiten sich. Ne? Und damit komme ich nicht so gut zurecht. Ne? Also wenn man nicht weiß, was passiert, wenn man nicht planen kann, einigermaßen. Ne? Also deswegen finde ich übrigens an der Uni-Arbeit so geil. Ich mache Pläne gerade so für die nächsten 8 Monate. Und die Pläne kann man echt ganz gut machen. Also im Ministerium ging das gar nicht und an der Schule ging das kaum. Ne? Mhm. Und dementsprechend werde ich immer wieder an Unis zurückkehren, weil das liegt einfach mir mehr als also in einer Uni hatte man, im Ministerium hatte man ja nicht einmal seinen Terminkalender in der eigenen Hand. So, ne? Das finde ich ja dann ganz schlimm. Mhm. Die Entlastung von Lehrkräften, Dinge machen zu müssen, die sie nicht können, also dann haben auch die Kinder nichts davon und für die sie nicht ausgebildet und die sie nicht wollen, durch andere professionelle Akteure. Also ich bin mir so sicher, dass wir jetzt so eine befreiende Wirkung haben, wenn Kunst- und Kulturpädagogen, vernünftige Anzahl von Förderpädagogen, Sozialpädagogen, Schulsozialarbeiter, Schulpsychologen, alles, was mit Gesundheit zu tun hat, überall Experten für Anti-Aggressions-Geschichten. Und aber wirklich Kunst und Kultur ganz groß geschrieben, die ganzen Musiklehrer, die gerade irgendwo sind, in die Schulen reinholen. Und wenn man das alles macht, dann können Lehrkräfte wirklich, außer der Klassenlehrkraft, vielleicht alle anderen, nur noch sich mit dem Unterricht beschäftigen. Und dann passiert Folgendes. Dann fange ich an, zu fordern von denen, ne, dass das sich verbessert, dass die und so. Ne? Aber jetzt sehe ich halt so krass, dass man gar nicht so richtig erwarten kann, dass da jetzt eine Revolution im Unterricht stattfindet, weil wo soll die herkommen? Ne? Also man hangelt sich von Prüfung zu Prüfung, versucht soeben alles zu korrigieren, sodass es nicht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne, sodass das nicht justiziabel anfechtbar ist. Und dazwischen kommen 1000 Dinge, von denen man heute noch nicht weiß, wo man hier Krisenmanagement, da Krisenmanagement machen muss. Und ich weiß noch ziemlich genau, und das, obwohl es mir Spaß gemacht hat. Ich sage, insgesamt war das für mich ein cooler Beruf. Ich hatte ganz häufig, also die Regel war, dass ich schlechtes Gewissen hatte, weil ich im Unterricht nicht so richtig vorbereitet war, wie ich es eigentlich gerne gemacht hätte. Ne? Das heißt, ich war permanent nicht optimal vorbereitet aus meiner Perspektive. Und das führte dazu, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Und hatte, und das, obwohl ich mehr gearbeitet habe, als ich hätte arbeiten müssen. Also und das ist eine ganz komische Situation, wenn man total viel arbeitet, Leute, weil man gerade eine Krise versucht hat zu regeln, sogar nachher ganz glücklich sind und ich trotzdem den Unterricht nicht vorbereiten konnte und deswegen meine 28 Kids nicht guten Unterricht aus meiner Sicht mitbekommen. Da hast du ein schlechtes Gewissen, hast trotzdem da was gemacht die ganze Zeit. Ne? Du hast die ganze Zeit zu tun gehabt und hast ein schlechtes Gewissen. Ja. Und das schlechte Gewissen hast du zu Recht. Also das ist, kannst du ja auch nicht schön reden. Mhm. Und das ist eine Situation, die hätte ich ganz sicher nicht, die hätte ich auflösen müssen. So kannst du 6 Jahre das machen, klar. Aber so, dass 20 Jahre hätte ich das nicht machen können. Also da hätte man was machen, tun müssen, ändern müssen. Deshalb, ich sage jetzt so salopp, dass mir das Freude gemacht hat. Für 6 Jahre geht das, also dieses Spannungsverhältnis. Aber man kann nicht so alt werden in dem Beruf. Also selbst das, was ich als positiv beschreibe, ist zu negativ, zu belastend, als dass man so in dem Job alt und glücklich wird. Und deshalb Unterstützung durch andere Professionen, nicht nur durch andere Lehrkräfte, und Fortbildung bis zum geht nicht mehr. Das ist erstmal das Wichtigste und danach gucken wir, ob noch andere sexy Bildungsreformen drin sind. Aber das sind
sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Rundumschlag und für deinen Blickwinkel, den wir jetzt hier auch noch mal wirklich mit Insights aus dem Ministerium und aus der wissenschaftlichen Perspektive bereichern konnten. Ganz, ganz herzlichen Dank, Aladin Elmafalani.
Isabel, vielen Dank. Bis dahin. Bye, bye.
Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch Ausgeleert, ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt@isabelprobst.de. Bis ganz bald, deine Isabel.